Liebe Gemeinde, ich habe da mal was vor. Ich möchte gerne in diesen Adventssonntagen, die auf uns zukommen, mal etwas ausprobieren. Ich werde nicht klassisch die Adventstexte betrachten, sodass die Vorfreude und die Spannung auf Weihnachten wächst. Das kann man alles so machen, das haben wir auch sonst immer so gemacht, aber in diesem Jahr ist mal alles anders. Ich möchte gerne die vier Evangelien in der Weise in den Blick bekommen, um zu erkennen, wie sie uns Jesus vor Augen malen. Also schlussendlich geht es ja um ihn. Und das Spannende ist, dass in jedem Evangelium Jesus ganz eigen beschrieben wird. Wir haben meistens immer das Ganze, so die vier Evangelien in einer großen Jesus-Suppe im Blick. Und die essen wir dann auch. Da ist dann alles auf einmal drin. So ein schöner Eintopf. Der schmeckt auch gut. Aber ich möchte in diesem Jahr gerne jedes Evangelium für sich in den Blick bekommen. Und heute starten wir mit dem Markus-Evangelium. Und da brauche ich eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe, denn natürlich wird uns das auffallen, was Markus sagt und was er alles nicht sagt. Also es sei da niemand ärgerlich, weil da doch so vieles fehlt. Ja, das kommt dann später. Das ist also doch so ein bisschen adventlich. Und natürlich werde ich einen Überblick versuchen zu geben und da brauche ich auch eure Mitarbeit, dass ihr nämlich an den Stellen, wo ihr spürt, dass sie euch nahe kommen, dass ihr diese Momente ganz bewusst wahrnehmt und festhaltet. Ich werde also nicht einen einzelnen Text vertiefen, sondern ich werde wirklich versuchen, das ganze Evangelium in den Blick zu bekommen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber in diesem Jahr ist es so. Und allein die Vorbereitungen haben mir schon sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, ihr werdet etwas davon spüren. In den Jahren 66 bis 70 nach Christus wütete in Palästina der verheerende jüdisch-römische Krieg. Schlussendlich wird Jerusalem erobert, zerstört, mitsamt dem Tempel, dem ganzen Tempelbezirk, bis auf eine beklagenswerte Mauer. 1 Million Juden sterben in diesem Krieg. Und fast 1 Million Juden wird in die Sklaverei verschleppt. Könnt ihr euch das Flüchtlingselend vorstellen? Durch den massenhaften Verkauf der Kriegsbeute fiel der Goldpreis in der römischen Provinz Syrien um die Hälfte. Börsencrash. Die Zeit der großen Apostel ist vorbei. Petrus, Paulus als Märtyrer gestorben. In dieser Zeit, um 70 nach Christus, wurde wahrscheinlich das Markus-Evangelium geschrieben. Das Evangelium selbst nennt uns keinen Verfasser. Der Schreiber, der wie ein Schriftsteller gearbeitet hat, tritt ganz hinter seinem Werk zurück. Er will gar nicht in Erscheinung treten. Allein das, was er zu sagen hat, soll gelten. Das Evangelium wird Markus zugeschrieben, daher hat es seinen Namen. Und es wendet sich hauptsächlich an einen nichtjüdischen Leserkreis. Das kann man an einer Stelle ganz besonders deutlich sehen, wo es nämlich sich jede Form von Speisevorschriften enthält. Alle Speisen sind rein. Die große Einladung an alle Nichtjuden, doch auch dieses Evangelium wohlwollend zu lesen. Wahrscheinlich wurde dieses Evangelium in Syrien geschrieben. Was ist eigentlich ein Evangelium? Wozu wird ein Evangelium von Jesus geschrieben? In Rom nannte man die Nachrichten aus dem Kaiserhaus Evangelien. Gute Nachrichten. Wenn zum Beispiel dem Cäsar ein Sohn geboren wurde, Evangelium. Auch wenn ein neuer Kaiser gekrönt wurde, Evangelium. Und natürlich waren auch die militärischen Siege des römischen Heeres, gerade der Sieg nach 3-4 Jahren Krieg, die Eroberung Jerusalems, das war für die römische Welt Evangelium. Und wenn dann der Cäsar auch einmal eine Stadt wirklich besuchte, dann wurde seine Ankunft Evangelium genannt. Tja, und im Jahre 69 nach Christus hatte man in Rom Vespasian zum Kaiser proklamiert. Evangelium für die römischen Untertanen, auch in Syrien. Und nun reden auf einmal diese kleinen Christengemeinden auch von einem Evangelium. Und einer schreibt es. Das allein ist schon eine Kampfansage an das Römische Reich. Was bilden die sich eigentlich ein? Evangelien gab es bis jetzt nur aus dem römischen Kaiserhaus. Und jetzt fangen die an, solche Flugschriften zu verteilen und nennen die auch Evangelium. Und da steht nichts drin vom Kaiser. Schauen wir uns das Evangelium nach Markus an. Wie sehen wir Jesus erstmalig? Er wird uns sterbend vor Augen gemalt. Das ganze Evangelium zielt auf seine Kreuzigung. Und das soll ein Evangelium sein? Was ist das für eine gute Nachricht, dass da einer stirbt? Was haben die Christen für einen sonderbaren Humor? Da schreibt einer eine gute Nachricht von einem, den noch keiner kennt, und was erzählt er vor allen Dingen von ihm, wie der stirbt? Nichts von seiner Geburt. Damit fängt ein Evangelium an. Nichts von seiner Geburt. Sonderbar. Das gab's noch nie, so ein Evangelium. Eine Kreuzigung. Ein Sklaventod. Ein Verbrechertod. Mensch, nicht mal ein ehrenvolles Martyrium. Was soll daran Evangelium sein? Und dann lesen wir diesen einen Satz, gesprochen von einem römischen Centurio. Der kennt sich aus in Evangelien. Was hat der nicht schon viele Evangelien vom Cäsarhof in seiner Garnison proklamieren müssen? Der hat gejubelt, als Vespasian zum neuen Cäsar und als Sohn Gottes proklamiert wurde. Der sagt jetzt, in dem christlichen Evangelium, als er Jesus am Kreuz sterben sieht, das war Gottes Sohn. Das schlug ein wie eine Bombe. Hammer! Was für eine Pointe! Was für ein neues Evangelium! Ein neuer Herr wird proklamiert. Sohn Gottes? Nicht mehr ein Kaisertitel, sondern sein Titel. Jesus, der Sohn Gottes. Die Christen verneigen sich nicht vor dem römischen Kaiser, sondern ein Vertreter des römischen Imperiums verneigt sich vor dem gekreuzigten Jesus, dem Sohn Gottes. So sollen wir ihn sehen. Alle nichtjüdischen Leser und Hörer des Evangeliums sollen sich in diesem römischen Centurio wiederfinden und durch das Evangelium zu diesem Bekenntnis geführt werden. Jesus erstmals sehen. Ganz ohne Adventskranz, ohne Türchen und Plätzchen backen, auch kein Christkind. Die Formulierung verdanken wir Martin Luther viel, viel später. Nichts von seiner Geburt. Im Evangelium nach Markus nicht von Bedeutung, nicht Teil seines Evangeliums. Dies christliche Evangelium dreht sich um einen jüdischen, erwachsenen Mann. Sein Wirken brachte ihn ans Kreuz. Und ein römischer Centurio proklamiert ihn als Sohn Gottes. Mich zieht das an. Und ich möchte eintauchen in dieses Evangelium, um Jesus zu sehen, damit es richtig Advent und Weihnachten wird. Wir haben das noch im Ohr. Das Evangelium beginnt damit, dass Jesus beschrieben wird als Messias und Sohn Gottes. Tja, den nichtjüdischen Lesern war die Formulierung Messias auf Anhieb überhaupt nicht verständlich. Aber die Formulierung Sohn Gottes, die kannten sie ja. Wir erinnern uns, aus Rom. Das war der Kaisertitel. Im Evangelium von Jesus steckt also eine große Provokation. Das Evangelium in seinem Titel klingt bereits total subversiv. Da kommt die Heute-Show gar nicht mehr mit. Ein romkritisches Evangelium für die kleinen Leute. Das könnte mal eine wirklich gute Nachricht werden. Und so sehen wir dann Jesus. Ihn umgibt im Markus-Evangelium ein Geheimnis. Er selbst spricht von sich als dem Menschensohn, ein Mensch. Und erst allmählich tritt im Verlauf des Evangeliums immer mehr ans Licht, wie er gesehen werden will. Wer ihm bis ans Kreuz folgt, bis zu seinem Tod, der erfasst seine Bedeutung. Am Kreuz, nicht an der Krippe. Der Täufer ahnt in ihm den Stärkeren. Eine Himmelsstimme spricht es wahrscheinlich nur für Jesus selbst hörbar aus. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude. Jesus weiß um sein Geheimnis. Er weiß, wessen Sohn er ist. Für alle anderen bleibt er ein Geheimnis. Die Gleichnisse vermitteln noch kein Verständnis. Die Wunder sind Krafttaten, 16 an der Zahl. Sie öffnen nicht die Augen für Jesus. Nur die bösen Geister ahnen seine Bedeutung und sie lüften sein Geheimnis. Sie schreien es, du bist der Sohn Gottes, und Jesus verbietet ihnen den Mund. Schnauze. Erst am Kreuz. Auch Petrus, ihm geht ein Licht auf. Er bekennt ihn als Erster, du bist der Messias, aber er hofft auf den Befreier Israels. Er hofft auf einen Sieger, der die Römer besiegt. Diese jüdische Hoffnung wird Jesus enttäuschen. Er wird leiden als Messias. Das war auch ein völlig neuer Gedanke, wie fremdartig. Nur wer bereit ist, ihm nachzufolgen und sich für das Reich Gottes einzusetzen, der wird ihn in seinem Geheimnis erkennen. Und das gilt doch vor allen Dingen auch nach dieser traumatischen Kriegserfahrung für den ersten Leserkreis, der jüdisch-römische Krieg. Advent und Weihnachten bis heute, gemäß dem Markus-Evangelium, nur wenn man sich auf diesen Jesus einlässt und ihm nachfolgt, dann erschließt er sich. Ohne Glühwein und Weihnachtsmärkte, ohne Weihnachtseinkäufe und Bastelstress, ohne Lichterketten und Weihnachtsbaum wird es mit diesem Jesus trotzdem sehr, sehr hell. Drei Nachfolger nimmt er mit sich auf einen Berg. Und wie Mose ist er dem Gott Israels nahe und er fängt an zu leuchten und hört, das ist mein Sohn, ihn hab ich lieb, hört auf ihn. So ist Jesus mehr als ein jüdischer Messias. Er hat Bedeutung für die Juden, aber auch für die nichtjüdische Welt. Er tritt ganz bewusst in Konkurrenz zum römischen Kaiser. Was hat er als Sohn Gottes zu sagen? Was sind seine Worte? Jesus lehrt seinen Schülerkreis. Wer der Erste sein will, der soll den anderen dienen. So sieht Nachfolge aus. Kümmert euch um die Kinder als die Schwächsten in der Gesellschaft und seid tolerant. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Gebt nicht jeder Lust nach und folgt nicht jeder süßen Lehre. Erhaltet eure Salzkraft und seid für den Frieden. Misstraut besonders dem Reichtum, denn die Wohlhabenden kommen nicht so leicht ins Reich Gottes. Und in Jerusalem lehrt er dann auch öffentlich, es gibt nur einen Gott. Gebt daher dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Keiner muss wegen Gott Steuern verweigern oder Krieg gegen Rom führen. Es gibt nur einen Gott, und der ist ein Gott der Lebenden und der Toten. Daher begegnen wir im Tod ihm allein. Alle anderen Menschen spielen dann keine Rolle mehr. Es geht nur um Gott. Und daher bedeutet Nachfolge Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und allem Verstand. Und dann seinen Mitmenschen wie sich selbst. Denn er ist wie du. Ohne Mitmenschlichkeit ist deine Frömmigkeit, dein Glaube nichts wert. Die jüdische Tempelaristokratie fühlt sich durch Jesu Tempelfrevel total provoziert. Natürlich, Jesus steht für einen Glauben ohne Tempelkultus und ohne Opferriten. Seine eigenen Landsleute verklagen ihn wegen Gotteslästerung. Pilatus verurteilt ihn als Unruhestifter. Er befürchtet, dass ein neuer König der Römerherrschaft ein Ende setzen will. Er begreift die Konkurrenz zum Cäsar. So wird Jesus als König der Juden von den römischen Besatzungsmächten gekreuzigt. Mit zwei Terroristen an seiner Seite. Und sterbend klagt er seinem Gott seine Einsamkeit. Und doch strahlt gerade jetzt, in diesem Moment der absoluten Finsternis, das Geheimnis seiner Person richtig auf. Der Centurio posaunt es in die ganze Welt. Nicht Cäsar ist der Sohn Gottes, sondern dieser Mensch hier, den wir gekreuzigt haben, dieser Jesus, der war Sohn Gottes. War. Denn er kann auch nicht wissen, was noch geschehen wird. Der Gekreuzigte wird durch den Tod hindurch auferstehen. So hören es die Frauen von dem jungen Mann am Grab. Das Geheimnis um Jesus lüftet sich langsam durch sein Leben, deutlicher durch seinen Tod. Und erst nach der Auferstehung öffnet es sich auch für den ganzen Schülerkreis von ihm. Daher steht für das Markus-Evangelium das Kreuz und die Auferstehung von Jesus im Mittelpunkt. Wie schade, ganz ohne Geburtsgeschichte, ganz ohne Advent und Weihnachten. Aber damit wird klar, wie Jesus nicht verstanden werden will. Nicht als durchsetzungsstarker Messias, der die Feinde gewaltsam aus dem Land treibt. Auch nicht als politischer Gottessohn mit Macht. Auch wenn sich seine spätere Gemeinde einen machtvollen Helfer in ihrer Zeit nach dem jüdischen Krieg wünschen würde. Nein, auch nicht als Stimmungsaufheller im Herbst- und Winterblues. Nein, Jesus hat im Markus-Evangelium noch nichts mit Advent und Weihnachten zu tun. Es gibt noch keine Familienfeiern, sondern nur Karfreitag und Ostern. Und wir? Was machen wir jetzt? Bauen wir den Adventskranz ab? Nein. Wir feiern und gestalten Advent und Weihnachten. Jeder nach seinem Geschmack. Obwohl es das alles im Markus-Evangelium noch nicht gibt. Ja? Aber übrigens, Brillen und Uhren und Fahrräder gibt es weder im Markus-Evangelium noch im Neuen Testament und in der gesamten Bibel. Und trotzdem leben wir damit. Also dadurch, dass etwas nicht in der Bibel steht, ist noch nicht klar, dass man dagegen sein muss. Nein. Wir sind herausgefordert, unsere Zeit, gerade auch die Adventszeit, in unseren Familien bewusst zu gestalten, auch in den Gemeinden. Und wir sollen die Impulse des Markus-Evangeliums schon auch bedenken und aufnehmen. Das Zentrum ist dieser Jesus, der Erwachsene, der Sohn Gottes, dem wir nachfolgen sollen. Und Nachfolge bedeutet durchhalten. Wie wichtig gerade in der Leidenszeit nach dem jüdischen Krieg, aber vielleicht auch heute in deinem Leben, nachfolgen. Das fordert das Tragen des eigenen Kreuzes und das Gehen auf dem Weg von Jesus, das Annehmen der eigenen Lebensgeschichte, auch der eigenen Begrenzungen und der eigenen Lebenszeit, in der man jetzt lebt. Aber nicht so am eigenen Leben hängen, dass man sich nur um sich selbst und seine Feierlichkeiten dreht. Dahin will das Markus-Evangelium uns motivieren. Jesus sehen und dem Gottessohn nachfolgen, weil er Bedeutung hat. Für uns alle bis heute. Glauben ist also viel mehr als Feste vorbereiten und Brauchtum pflegen. Wie siehst du Jesus? Hoffentlich haben wir in dieser Adventszeit einen Blick für die Jesus-Nachfolge, seine Lehre verinnerlichen und leben. Denn Nachfolge will gelernt sein. Amen.